Ja, und Jesus, da ist, wer du bist. Danke vielmals, dass du jetzt da bist. Dass du wirklich ein Wegbereiter bist im Leben von uns, in meinem Leben. Ich bitte jetzt für den Moment, dass wir deine Stimme hören dürfen, Herr. Danke für dein Wort, das Kraft ist, das in die Herzen trifft. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du weiter wirkst in diesem Gottesdienst. Amen. Wir tauchen in eine Situation in der Apostelgeschichte, im Kapitel 8. Und dort treffen wir eine Person, die heißt Philippus. Und der Philippus war einer von diesen 7 Diakonen, der so die erste Kirche in Jerusalem gewählt hat, als Unterstützung, weil es einfach der Apostel zu viel geworden ist. Sie sind ein bisschen überfordert und haben gedacht, wir brauchen Hilfe. Dann haben sie die 7 Diakonen gewählt und der Philippus ist einer von denen. Und dort treffen wir in Apostelgeschichte 8 und wir lesen gerade einen Vers miteinander. Eines Tages passiert Folgendes. Apostelgeschichte 8, 26. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden und benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das ist schon ein sehr ein seltsamer Auftrag, den der Engel dem Philippus gibt. Er sagt, gang auf die einsame Wüstenstraße. Und ich weiß nicht, gell? Vor 2000 Jahren sind die Strassen nicht ganz so befahren wie ein Zürich-Nordring oder eine Weinfelderstraße am Abend um 17:30 oder wie heute jede Strasse im Thurgau wegen dem Slow-Up. Vor 2000 Jahren sind die Strassen, da hat man ab und zu mal, ich weiß nicht, ein Kamel gesehen und einer, der hinten angelaufen ist. Also da war nicht so Verkehr gewesen. Und der Engel sagt im Gang auf die einsame Wüstenstraße. Einsame Wüstenstraße. Ich habe mir gedacht, wenn dann eine Straße noch diesen Namen überkommt, einsame Straße und dann noch einsame Wüstenstraße, dann bedeutet das wahrscheinlich, du siehst dort nie jemanden. Nie. Und der Philippus kommt diesen Auftrag über. Gang dorthin. Und dann hat mich so ein bisschen angegumpelt, was der Engel alles nicht sagt. Der Engel sagt nicht, was er dort tun soll. Kein Wort. Er sagt auch nicht, was ihn dort wird erwarten. Steht nicht. Er hat ihm auch nicht gesagt, wie lange die Reise geht. Muss er Proviant mitnehmen, einen Rucksack packen? Steht nicht. Er hat ihm auch nicht gesagt, wo er wird schlafen und was er wird essen. Auch nicht. Der Titel der heutigen Predigt ist, die eigene Komfortzone zu durchbrechen. Und ich glaube, der Philippus hat da schon ein bisschen müssen, wo er den Auftrag bekommen hat. Und hat Gott dich schon mal aus deiner Komfortzone rausgelockt? So Komfortzone, das kennt ihr vielleicht, das ist so der Bereich im Leben, so ein bisschen ein Kreis um mich herum, wo man recht bekannt und sicher ist. Das sind ein gewohnter kleiner Kreis. Das sind meine Freunde, das ist meine Familie, das ist mein Haus, meine Wohnung, das ist der Ort, wo ich einfach weiss, wie die Sachen laufen. Da sind nicht so viele unbekannte Sachen dabei. Man kennt sich, man weiß, was passiert. Es ist ein Bereich im Leben, wo man so weiß, wie der Karren läuft. Und dann gibt es so eine Grenze um die Komfortzone herum. Und die Grenze ist ein bisschen schwammig. Da ist nicht einfach ein Strich, sondern so ein Grenzbereich. Und gewisse Sachen, die man macht im Leben, fühlen sich so leicht unangenehm an. Das kennt ihr, denke ich einmal. Zum Beispiel, für einige wäre das vielleicht ein Telefonanruf mit einer unbekannten Person. Das ist vielleicht so ein Grenzbereich. Man würde nicht sagen, das ist außerhalb von meiner Komfortzone, aber es fühlt sich ein bisschen unangenehm an. Oder es gibt Leute, wenn man einen Telefonanruf überkommt auf dem Handy und man kennt die Nummern nicht, dann denkt man, oh, was erwartet mich jetzt? Gibt es noch viele Leute, die lassen einfach schellen und dann kopieren sie die Nummern, gehen auf local.ch und schauen, wer angerufen hat. Wer macht das? Legen wir mal. Sehr gut. Ich mache es einmal auch. Das ist so eine Grundannahme. Alles, was man selber macht, macht irgendjemand anders auch. Und sonst ist es komisch. Oder wenn man einen Tisch reservieren in einem Restaurant, dann wäre auch ein Telefonanruf mit einer unbekannten Person. Aber das ist bei den meisten schon noch innerhalb der Komfortzone. Also das ist so der Grenzbereich. So ein bisschen harmlose, unbekannte Situationen im Leben. Und je weiter man dann die Grenze von der Komfortzone verlässt, desto unangenehmer und unbekannter fühlt es sich an. Zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch. Ich glaube, da würden die meisten Menschen als etwas außerhalb von ihrer Komfortzone so anschauen. Man wird so ein bisschen streng angeschaut, man weiß nicht genau, was kommen für Fragen, was denkt die andere Person, was erwartet mich. Oder wenn man einen unbekannten Ort besucht. Zum Beispiel der Besuch von einem Gottesdienst in einer Moschee. Ich würde jetzt mal behaupten, die meisten von euch, da wäre etwas außerhalb von eurer Komfortzone. Mal so an einem Samstag in die Moschee zu gehen. Für viele Menschen ist es etwa gleich außerhalb von ihrer Komfortzone, an einem Sonntag in die Kirche zu gehen, weil sie das nicht kennen. Es ist ein unbekannter Ort. Man weiß nicht, was erwartet mich. Wenn ich dort reinlaufe, werde ich komisch angeschaut, muss ich etwas sagen, wo ich nicht weiß, was sagen. Muss ich irgendwie aufstehen, absitzen, die Hände aufheben oder nicht? Was passiert mit mir? So unbekannte Faktoren. Für viele wäre ein Gespräch mit einer unbekannten Person auf der Straße etwas außerhalb von ihrer Komfortzone. Oder eine Aufgabe zu übernehmen, die man das allererste Mal macht. Oder vielleicht einfach einer Person Entschuldigung sagen, wo man weiß, dass man da eigentlich müsste. Jetzt hingehen und sagen, hey, es tut mir leid, das war falsch. Denn die Landschaft so außerhalb der Komfortzone hat ganz viele so emotionale Fragen. Wie wird es echt kommen? Was wird passieren? Was wird von mir erwartet? Muss ich etwas sagen oder tun, wo mir nicht angenehm ist? Und ich glaube, es gibt so ein paar wenige Menschen, die lieben das. Das sind so die Abenteurer, die gumpen richtig gerne aus ihrer Komfortzone raus, weil dort leben sie auf. Dort passiert endlich mal ein bisschen Action im Leben. Aber die meisten haben das nicht so gern. Die meisten bleiben so in dem, man sieht es ein bisschen schlecht, aber dem pinken Kreis von der eigenen Komfortzone. Und mir geht es nicht anders. Ich bin auch jemand, der sehr gern dort drin hockt. Aber ein bisschen gemeinerweise, der Blaubereich außerhalb der Komfortzone ist der Bereich im Leben, der mega, mega viel verändert. Man sagt dem auch Lernzone. Es ist der Bereich, wo etwas macht mit einem. Meistens entstehen dort spezielle Erlebnisse, spezielle Begegnungen. Meistens wird Gott einem ein bisschen dort hineinginken, sage ich jetzt mal so. Ich bin froh, dass er mich immer mal wieder aus der eigenen Komfortzone rauslockt und werde dann nachher ein paar Beispiele erzählen, was das für mich bedeutet, außerhalb der Komfortzone zu sein. Weil ein Haufen Erlebnisse in meinem Leben sind nur entstanden, wenn ich den kleinen pinken Kreis verloren habe. Denn wenn man noch mal ein bisschen retourzoomt, da wäre die nächste Folie, gibt es dann so einen Bereich außerhalb von dem blauen Bereich und dem sagt man Panikzone. Da ist, wenn man so die Komfortzone verlässt, in die Lernzone geht und dann irgendwann, wenn man zu weit in einen unbekannten Ort und in eine unbekannte Umgebung geschubst wird, dann kommt man Panik rüber. Und dort gehen wir nicht freiwillig hin. Und ich glaube, das ist auch gut so. Das ist auch okay so. Das ist nicht ein Ort, wo man gerne ist. Und ist auch ein Ort, wo Gott uns nicht reinschubst, glaube ich. Er wird uns aber ab und zu in dieser Lernzone haben. Ich glaube, er ist sogar Meister drin, uns von der Komfortzone in die Lernzone rein zu ermutigen. Sagen wir es mal so. Vielleicht sagt er dir, red mit einer Person, wo du schon lange einen Groll drüber hast. Wo dich immer so ein bisschen nervt, wenn sie dir begegnet. Und dann sag ihr einfach mal etwas Wertschätzendes. Mach ihr ein Kompliment. Vielleicht wäre das so ein Blaubereich. Vielleicht sagt er dir, hey, du hast eine Begabung und es wäre Zeit, die wirklich einzusetzen und mal die ersten Schritte zu gehen in dieser Begabung, dich auf etwas Neues einzulassen. Heute feiern wir Taufe mit Deborah und Martin und ich glaube, das ist auch ein Schritt aus der Komfortzone raus. Also bei mir war das so, als ich mich taufen lassen habe, hat noch ein bisschen Überwindung gebraucht, um zu sagen, hey, jetzt mache ich das öffentlich vor Leuten. Vieles in meinem Leben ist außerhalb der Komfortzone entstanden. Zum Beispiel meine Frau. Ich bin von Natur aus, oder bin früher noch, ich war ein passiver Mensch gewesen. Nicht jemand, der Initiativen ergreift, überhaupt nicht. Ich habe ein bisschen scheuch. Und als ich Zara kennengelernt habe, hat Gott mich schon recht aus meiner Komfortzone rausgeholt. Ich musste ihr irgendwann sagen, dass ich etwas für sie empfinde. Weil sie hätte das von sich aus nie gemacht. Nie. Also ich musste die Initiativen ergreifen und so aus dem pinken Kreis von der Komfortzone raus und sagen, du Sarah, ich empfinde etwas für dich. Mit dem ganzen Risiko, oder, das beinhaltet. Wir sollten ja können sagen, oh, geh weg. Oder? Einfach so, das ist ja die Angst, die man hat, oder? Dass man einen Korb überkommt, abgelehnt wird. Das ist außerhalb von der Komfortzone. Irgendwann musste ich die Initiativen ergreifen und mich verloben. Sonst wären wir heute nicht geheiratet. Und ich habe dann noch ein bisschen so traditionell gemacht. Ich bin noch zum Vater von der Sarah, habe geklopft an der Tür, habe ihn um den Segen gebeten. Und ich weiß noch, wo ich vor dieser Tür gestanden bin. Der Ernst ist sogar da. Erst jetzt gesehen. Ich war schon noch recht nervös. Ich habe wirklich so Knie zittert und so. Und geklopft. Und dann ist aber der Ernst mega lieb gewesen, hat mich reingebettet, hat glaube ich gerade gecheckt, um was das geht. Und hat es mir sehr einfach gemacht. Das war außerhalb von meiner Komfortzone gewesen. Und hätte ich mich nicht rausgewagt, dann wäre das nicht passiert. Dann wäre es nicht passiert. Was meine Gaben angeht, hat Gott mich enorm aus meiner Komfortzone rausgelockt. Vieles, was ich heute mache, hätte ich mir vor 15 Jahren nie, wirklich nie zugetraut. Überhaupt nicht. Ich bin nie gern vor Menschen gestanden. Ich bin nicht ein geborener Leiter. Ich bin nicht jemand in der Primarschule, der irgendwo im Zentrum gestanden ist. Überhaupt nicht. Eher ein bisschen am Rand. Ich hätte mir das nie zugetraut. Nie. Nie. Und es hat ganz viele so kleine Schritte gebraucht, wo Gott mich herausgefordert hat und gesagt, hey, komm aus deiner Komfortzone raus. Und ich musste ein Ja dazu sagen. Viele Erlebnisse im Leben sind so entstanden. Ich weiss ein paar Beispiele. Vor einiger Zeit war mal die Einweihung vom neuen Feuerwehrzentrum in Amriswil. Es sind ein paar von euch dabei gewesen. Ich habe die Anfrage bekommen, dort eine Predigt zu machen. Und da hat schon auch noch ein bisschen etwas gemacht mit mir. Ist auch ein Schritt aus der Komfortzone raus gewesen. Ich habe gedacht, oh, was erwartet mich eigentlich dort? Ich meine, so viele Leute von der Stadt, die kenne ich nicht, die kennen mich nicht. Was wird von mir erwartet? Weißt du, wenn sie in die Hose geht, oder? Ich meine, ich wohne ja nachher immer noch da. Ja, das sind so Fragen, oder? Das ist so. Und dann ist es ein super Erlebnis geworden. Letztes Wochenende habe ich eine Trauung machen von einem Pärchen im Tessin. Also die sind von Amriswil, aber wir hatten eine Trauung im Tessin. Und wir sind dann ins Tessin runtergefahren für zwei Tage, drei Tage, zweieinhalb Tage. Und da ist auch wieder ein Schritt aus der Komfortzone raus gewesen. Meine Frau und ich, wir haben nur das Pärchen gekannt und den Rest nicht. Das war eine kleine Gesellschaft, 16 Personen, auch die Familie. Man denkt, das ist eine persönliche Angelegenheit dort, oder so. Da kann man sich dann nicht verstecken, vor allem wenn man noch zwei Nächte dort schläft. Und es hat auch einen Schritt aus der Komfortzone rausgebracht. Und ich bin so froh, habe ich es gemacht. Es war einfach ein super Wochenende gewesen. Neue Leute, die wir kennengelernt haben, neue Kontakte, die entstanden sind. Also ich glaube, du siehst den Punkt, ihr seht den Punkt, vieles Neues im Leben entsteht außerhalb der Komfortzone. Und Gott ruft dich immer wieder, den kleinen pinken Kreis zu verlassen. Immer wieder. So, zurück zum Philippus. Gott ruft ihn auf die einsame Wüstenstraße. Keine weiteren Anweisungen, keine Checkliste von seinem Aufgabenbeschrieb, kein Dossier, das er in die Hand mitbekommt. Einfach ein einfacher Satz. Geh dorthin. Und jetzt kommt das tiefes Geheimnis im Glauben. Und ich glaube, es ist ein riesen Schlüssel. Was macht der Philippus? Vers 27, der erste Teil. Philippus machte sich auf den Weg. Ha! So einfach kann es sein. So einfach kann es gehen. Und ich glaube wirklich, im Reich Gottes wird mehr passieren, wenn wir am Philippus ein bisschen ähnlicher sind. Wenn wir nicht alles 100-mal hinterfragen. Wenn wir nicht zuerst alle Unsicherheiten geklärt haben. Sondern wenn ein Eindruck von Gott kommt, ein Auftrag, wenn wir sagen, okay, ich mache mich auf den Weg. Philippus machte sich auf den Weg. Und was jetzt passiert in dieser Geschichte, das passiert nur, weil der Philippus sich auf den Weg gemacht hat, wie er sein mutiges Ja gegeben hat zum Auftrag, den Gott ihn hatte. Vers 27b. Und als er dieser Straße, der einsamen Wüstenstraße, entlang ging, kam dort in einem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Und ich werde später noch erklären, was das bedeutet. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israel anzubeten, und er befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Und wo der Philippus dort hinkommt, redet der Heilige Geist nochmal zu ihm und gibt ihm nochmal einen Auftrag und sagt, lauf mit dem Reisewagen mit, lauf mit. Und nachher sagt Gott nichts mehr. Er sagt nichts mehr, aber es ist auch nicht nötig. Der Philippus ist ja nicht blöd. Er ist auf dieser einsamen Wüstenstraße und da fährt ein Wagen vorbei und er geht hin und er hört, wie der Typ aus der Bibel liest. Für ihn ist klar, was er tun muss. Er redet mit ihm, er fährt ein Gespräch an, er sitzt auf dem Wagen auf, er läuft, er geht ein Stück Weg mit ihm. Und sie lesen miteinander in dem biblischen Buch Jesaja. Und dann passiert etwas zwischen den Zielen, wo einfach göttlich eingefädelt ist und wo mich bewegt hat. Und jetzt müssen wir ein paar Informationen haben zu dem Begriff Eunuch. In vielen früheren Kulturen, also auch in China und so, hat es an den Paläst, hat es so Palast-Eunuchen gegeben. Und das waren Männer, die, Achtung, wird grüßig, die ihrem männlichen Geschlecht kastriert worden sind. Und das ist etwas Hässliches, das klingt nicht schön und ist es auch nicht. Es sind viele auch gestorben bei dem. Das sind also Männer, die haben geschafft an diesen Palästen und Höfen und sind kastriert gewesen. Also haben kein männliches Geschlecht mehr gehabt. Und der Grund, dass man das gemacht hat, ist genau der gewesen, weil die können recht hoch aufklettern in der Karriereleiter neben so einem König oder einer Königin und sie sind nie Konkurrenz gewesen für den. Weil sie haben ja kein Kind mehr können bekommen. Sie haben kein biologischer Rivale können sein von so einem König. Das heisst, sie haben schon mal ein Grundvertrauen genossen von so einem hohen Herrscher. Und so ist es gewesen, dass einige von diesen Eunuchen doch wirklich eine grosse Karriere gemacht haben, wie der Äthiopier da. Im Judentum aber war so etwas streng verboten gewesen. Es gibt einen Vers, man hat nicht mal ein Tier kastrieren, steht im Alten Testament. Es gibt einen Vers im 5. Mose 23, wo steht, dass kein Verstümmelter in Gottes Versammlung darf kommen. Also bei den Juden war das No-Go gewesen. Und zum Glück auch, oder? Ist ja wirklich nicht gut. Also, und Gott fädelt jetzt ein, dass der Philippus auf dieser einsamen Wüstenstraße genau an einem solchen Eunuch begegnet. Kein Jude, ein Fremder, jemand, der gerade ein paar Tage vorher in Jerusalem war, im Tempel. Und wisst ihr, was er dort erlebt hat? Ablehnung. Weil es war absolut klar für die Juden, jemand, der Eunuch ist, der ist ausgeschlossen aus Gottes Gegenwart. Der darf nicht näher kommen, der sollte fernbleiben. Er hat nicht in den Tempel dürfen, er hat nicht dürfen an den Gottesdienst teilnehmen. Und sein Verhängnis war seine Sexualität oder seine unklare Sexualität. Und wer er war, ist als fremde Person. Und ich glaube, Kirche hat das leider oftmals gemacht. Sie hat Menschen ausgeschlossen, die nicht ganz ins Bild passen. Nicht ganz ins christliche Bild passen. Von Gottes Gegenwart ausgeschlossen. Und ich glaube, das ist ein grosser Fehler. Weil Gottes Einladung in seine Nähe ist weit und breit. Einmal denken wir, dass Menschen sich zuerst verändern müssen, damit sie in die Nähe von Gott kommen. Und das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Weil echte Veränderung im Leben passiert erst dann, wenn wir näher bei Gott sind. Da ist der Ort, wo echte Veränderung passiert. Genau gleich ist es in deinem Leben. Wenn etwas in deinem Leben ist, wo du weißt, das ist falsch, das ist schlecht, das ist Sünde, vielleicht ist es auch einfach ein Leiden oder so, und du glaubst, du musst das zuerst aufräumen, bevor du nachher zu Gott kannst kommen, dann ist das ein Fehldenken. Das stimmt nicht. Denn erst bei Gott, zusammen mit ihm, passiert Veränderung. Jesus sagt es so, er sagt, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Und er sagt, ich bin auch nicht gekommen für die keinen Arzt brauchen, ich bin gekommen für die Kranken. Heilig im Leben passiert erst, wenn wir in der Nähe vom Arzt sind. Wir haben das schon vielmal gesagt, Kirche ist nicht ein Museum von guten Menschen, sondern ein Ort, wo die Gescheiterten einem guten Gott begegnen. Also, und jetzt lesen die beiden, der Eunuch und der Philippus, zusammen auf dem Wagen, auf dieser einsamen Wüstenstrasse, das biblische Buch Jesaja. Und sie sind im Kapitel 53, steht in Apostelgeschichte 8. Und dann kommen sie ein bisschen später zu Kapitel 56. Und dann passiert etwas. Und ich finde das gewaltig. Ich finde das gewaltig, was dort passiert. Wenn man Jesaja aufschlägt und mit ihnen mitlesen, dann passiert Folgendes. Jesaja 56, 4 bis 7. Ich habe es zusammengefasst. Dort steht, den Fremden, ja, den Eunuchen, die sich mir zuwenden, werde ich in meinem Haus ein Denkmal und einen Namen geben. Ich werde das Denkmal aufrichten für einen Gottesdienst Fremde. Ein Name, der besser ist als Söhne und Töchter. Ein ewiger Name, der niemals vergehen wird. Und ich will sie zur Freude leiten in meiner Gegenwart. Und mein Haus soll offen sein für alle Völker. Wow. Stellt euch da vor, der Eunuch, zusammen mit dem Philippus, auf dem Rückweg von Jerusalem, lässt sie dem Prophet Jesaja und plötzlich kommen sie an diese Stelle. Das trifft sein Herz. Das hat ihm direkt ins Herz getroffen. Er findet seinen eigenen Namen auf der Seite der Bibel. 700 Jahre vorher geschrieben. Und er lässt von dieser Gnade, dass Gott die Ausgestoßenen liebt, dass Gott seine Türen weit aufmacht für die Fremden, die zu ihm kommen. Er lässt, dass Gott ihn auf einer einsamen Wüstenstrasse sucht, findet und liebt und ihm einen ewigen Namen gibt. Als ich das gelesen habe, denke ich, genau da wird Gott heute für dich. Er sucht dich, er findet dich und er wird dir einen ewigen Namen geben. Einen Namen besser als Sohn, besser als Tochter. Und egal wie ausgestoßen du dich fühlst, wie unpassend, wie fremd, Gott sagt, genau für dich ist mein Haus offen. Meine Gegenwart, ich will, dass du näher bist bei mir. Und egal, wie vielleicht falsch oder kaputt dein Leben ist, Veränderung passiert erst dort, wo wir ganz näher bei Jesus sind. Das ist gewaltig, nein. Ich finde das bewegend. Aber es braucht auch solche Philippuses, wie auch immer die Mehrzahl ist von dem. Solche wie ein Philippus, wo ihre Komfortzone verlässt. Solche, die ein Ja haben zu diesen vielen kleinen Aufträgen, die Gott ins Leben spricht. Solche, die sagen, ja, ich gehe auf eine einsame Wüstenstrasse, um einer fremden Person zu begegnen, mit ihm mitzulaufen, ein Stück Weg. Ich gehe, um gute Neuigkeiten zu unscheinbaren Menschen zu tragen. Und was jetzt noch passiert, ist ein guter Übergang in den Rest vom heutigen Tag, wie wir den hier Taufe feiern. Vers 36. Als sie nun ins Gespräch vertieft, die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und wenn ihr eine Bibel habt, dann wäre dort noch ein Vers 37 drin. Aber der Vers 37, der ist erst später reingeschrieben worden. Und in den meisten Bibeln ist er gar nicht drin jetzt. Aus irgendeinem Grund haben die Leute, die die Bibel nachher abgeschrieben und kopiert haben, da nicht recht ausgehalten, dass auf diese Frage einfach keine Antwort kommt. Und ich glaube, es steht, ja, wer umkehrt und glaubt, der kann getauft werden. Aber ist später eingefügt worden. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und der kommt nicht. Nicht. Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser. Und Philippus taufte den Mann. Einmal ist Gott sehr unkompliziert. Und ich finde das noch schön. Ich finde das noch sympathisch. Der Eunuch hat keine weitere Taufvorbereitung gebraucht. Er hat das Ja von Gott für ihn gehört. Es ist ihm direkt ins Herz. Er hat gehört, wie Gott sagt, ich finde dich. Ich finde dich sogar auf dem Heimweg, auf einer einsamen Wüstenstrasse. Und die Antwort vom Äthiopier war, ich lasse mich taufen. Ich tauche ab. Ich begrabe mein altes Leben und ich stand auf zu einem neuen Leben. Und die Kirchengeschichte, die Überlieferung sagt, dass durch den Äthiopier die äthiopische Kirche gegründet worden ist. Er ist zurück in sein Land, zurück mit einem veränderten Leben. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Ich möchte die Frage einfach noch kurz an dich richten. Wir haben heute Taufgottesdienst. Wir sind unkompliziert. Wenn noch jemand da drin ist, der sagt, hey, heute ist der Tag, ich schließe mich an Martin und Deborah an, ich möchte mich auch taufen lassen, dann machen wir das unkompliziert. Dann darfst du sehr gern nach dem Gottesdienst kurz zum Gernot oder zu mir und das machen wir möglich. Ich möchte gerne beten. Und dann hören wir etwas von Deborah und Martin. Danke, Vater im Himmel, dass du so gut bist. Danke, dass du, dass dein Blick so weit schweift, dass du einen Fremden siehst auf einer einsamen Wüstenstrasse. Jemand, der ausgestoßen ist von dem Ort, wo Gläubige sich treffen. Und dass du den Philippus beauftragst, genau zu dieser Person zu gehen. Das zeigt etwas von deinem Herz. Und ich bitte, Herr, dass das unser Herz trifft, dass wir deinem Herz ähnlicher sind. Ich bitte, dass du uns immer wieder aus der Komfortzone rauslockst und rausrufst, dass wir uns auf den Weg machen. Ich bitte dir für den Rest des heutigen Tages, für das grosse Fest, das wir feiern mit der Taufe, für die Riesenfreude, wenn Menschen sagen, ich lege mein Leben ab und ich stand auf zu einem neuen Leben in dir. Amen.